im Warteraum des Krankenhauses, wo sonst hatte Schramm diesen Artikel gelesen. Zufällig hatte die Zeitschrift dort gelegen, ein nicht besonders unauffälliger Hinweis. Er brauchte allerdings keine Zeitschrift, um zu wissen, dass Sorgfalt nicht hoch im Kurs stand. Weitschmidt war nur ein Beispiel dafür. Man konnte über diesen sagen, was man wollte, mögen musste man ihn gewiss nicht. Er war in aller zur Schau gestellten Askese ein durch und durch verzogener Junge gewesen, berechnend und keiner menschlichen Regung fähig. Zu diesem Urteil konnte nur einer kommen, der ihn kannte. Die allermeisten wussten so gut wie nichts über ihn. Aber wenn ein Bild erst in der Welt ist, wird es in der allgemeinen Meinung nur immer noch weiter verfestigt werden, gleich in welche Richtung man sich bewegt. So sehr gespottet und sogar geklagt wurde, selbst von den Lehrern geklagt wurde über Weitschmidts Pedanterie, seinen übertriebenen Fleiß, so groß war das Geschrei, als er beinahe vom einen auf den anderen Tag in Verweigerung umschlug. Was die Menschen nicht ertragen, ist, wenn einer konsequent vorgeht. Er übertreibe, hat es über Weitschmidt geheißen, er übertreibe, hieß es über Schramm. Doch geschielt wird auch nach dem, der alles schleifen lässt. Wo einer gestorben war oder etwas anderes im Argen lag, sah es auch danach aus, wie bei Schlaut, bevor sie ihn geholt hatten. Und nicht nur dort wuchs, was wollte, scharte der Rotdorn an verhängten Fenstern und faulten Schwimmpflanzen im Teichwasser und auf dem Garagendach hockte ein Pelz aus Moos. So weit braucht man es nicht kommen zu lassen. Ein Rhythmus müssen die Tage haben, eine Struktur und immer die gleiche Form, eine Form, die man mit beiden Händen packen kann. Die größte Gefahr lag in der Selbstüberschätzung. Das wusste Schramm besser als jeder andere und das hat er auch mit Weitschmidt zu bereden versucht. Man verrennt sich, hatte Schramm gesagt, das ist das Typische, hatte er gewarnt, das eine Mal, als er Weitschmidt zu sich bestellt hatte, weil er aus dem Verhalten des Jungen nicht mehr klug geworden war. Auf keine seiner Fragen hatte Weitschmidt eine Antwort gegeben, sie abgetan stattdessen mit müde abgewandtem Gesicht und blassen Redensarten, ehe ihm, beinahe aus dem heiteren Himmel heraus, in auffallend harmlosen Ton eine Frage stellte, seine kleine, alberne Frage, die sich doch tief und tiefer in die Gedanken hineingrub. »Wie halten Sie das eigentlich aus?«, fragte Weitschmidt. »Ich an Ihrer Stelle hätte längst den Verstand verloren. Verstand verloren oder umgebracht oder beides«, sagte er, »beides nacheinander.« »Du reitest dich hinein«, sagte Schramm. Aufpassen, warnte er, wie er warnte, wenn einem Schüler in einer Aufgabe mehr Fehler unterliefen als gewöhnlich, aus Mangel an Aufmerksamkeit. Ich bin nicht mehr sehr zufrieden mit dir in letzter Zeit. Es hat schon viele gegeben wie dich. So redete er und merkte doch, dass Weitschmidt schon gar nicht mehr bei der Sache war. Als rechnete er mit dem, was als nächstes käme, als wüsste er schon alle Sätze, und er, Schramm, kannte sie ja selbst. Eine der größten Gefahren ist die Anmaßung, das wirst du noch begreifen. Wer viel will, will in Wahrheit nichts, weiß er doch nur zu gut, dass er sein Ziel nicht erreicht. Denk einmal darüber nach. Weitschmidt streckte seinen Nacken, Kinn an der Kehle. Verstand verloren oder umgebracht, sagte er, oder beides, beides nacheinander. Schramm hatte nicht Lehrer werden wollen, er hatte, wie viele, einmal etwas anderes vorgehabt. Man kann es schlimmer treffen, das hatte er bald verstanden, trotzdem war er zum Schluss nur mehr unwillig hingegangen. Schon morgens, beim Kaffee im Stehen an der Anrichte, war der Widerwille da. Die gleiche Unlust, die er in den vor ihm gereihten Gesichtern sah, wenn er sie anhielt zur Bezwingung des inneren Schweinehunds. Niemals übermächtig wurde dieser Widerwille in ihm. Ein kurzes Auffliegen nur. Fort und vorbei ging es, wenn er, den Koffer in der Schwinghand, die Auffahrt zum Schulhaus hinaufschritt. Es war nicht gelogen, wenn Schramm sagte, vom ersten Tag an habe ihn der Ruf mit Befriedigung erfüllt. Und dabei war Erfüllung das ganz falsche Wort. Er suchte keine Erfüllung, er leerte sich aus. Je länger er sprach, desto weniger blieb von ihm. Im Sprechen verfertigt keiner die Gedanken, wie überhaupt Gedanken nicht sind, was einer fertigt. Wenn er redet, ordnet er nur, und was er ordnet, war vor ihm da. Im Sprechen hat er vergessen können, wer dieser Schramm war und kannte schon nicht mehr seine eigenen Vorlieben, seine Abneigungen und Bedürfnisse. Jetzt, da es damit vorbei war, verstand er erst, was da in ihm gerührt hatte. Hingabe, flatternde Empfindlichkeit. Noch wenn er zurückdachte an dieses Erleben, kam es wieder in ihn, wenigstens als Nachklang dessen, was in den guten Stunden mit ihm passiert war. Er hatte die Äderchen von innen an die Haut stechen gespürt, an schwingende Haut. Noch nach Stundenende war es Nachgewalt in ihm, wenn er, im Klären einfachster Naturzusammenhänge, unvermittelt etwas Umfassenderes berührt hatte, im Denken durch die Decke gestoßen war, die hinter den Dingen lag und vor dem ersten Prinzip. Er hatte es Waldschmidt zu erklären versucht, das Empfinden herauszutreten aus der Zeit. Doch in Wahrheit ist dieses Gefühl natürlich nicht zu erklären. Und wenn ein Lehrer spricht und seine Formeln an die Tafel schreibt, sieht man ihm nichts an, wohin auch sollte sie sich entladen, diese innere Erregung. Es ließ sich nicht mitteilen, es erzeugte nur Verwirrung. Selbst einer wie Waldschmidt verstand es nicht, er hörte nicht einmal zu. Wenn ich erst mal hier raus bin, sagte er nur, ich kann nicht warten, bis ich endlich hier raus bin. Der Riss, der aus dem Planquadrat K15 der Mitteleuropakarte heraus an der Tapete des Kartenzimmers entlang gezittert war, er hatte sich gestreckt bis über die vorgestellte Fortsetzung der Grenze Ungarns hinaus, eine Grenze, die es so zu keinem Zeitpunkt gegeben hat. Es waren Männer von der Baubehörde gekommen, den Schaden zu dokumentieren. Über eine Woche brachten sie in dem Gebäude zu mit ihren Hygroskopen und Kameras. Sämtliche Aufnahmen und Messergebnisse wanderten, wie sie sagten, vorerst ins Archiv. Ein Gutachten wurde erstellt, das eine Instandsetzung des Baus nahelegte. Folgen blieben aus. Wer hätte wissen sollen, was in diesen Köpfen vorging, dachte Schramm, doch das war nicht sein Problem gewesen. Da sitzt er in seinem Kabuff, hatte es geheißen über ihn, weil er nicht mit den anderen um die Kaffeemaschine im Lehrerzimmer stand. Dergleichen war nicht an ihm vorbeigegangen. Da sitzt er und schaut dem Schwamm beim Wachsen zu, wurde gelacht. Die Karlauer konnten nicht dumm genug sein, doch fielen noch andere Anspielungen, zweideutige und hässlichere. Und ganz gleich, warum Waldschmidt ihn nicht mehr aufsuchte, war es doch wahrscheinlich das Glücklichere. Er saß ungestört, er hatte schon vergessen, wie gut das tat, er aß sein Brot und schaute die Karte an. Er war nicht wegen der Grenzenerdkunde Lehrer geworden. Aufgemalte Linien auf dünner Oberfläche, so zufällig wie die Falten im Papier. Das Schulhaus, die Stadt und das Tal, die umliegenden Städte und Täler, Schulhäuser und Siedlungen standen auf Vulkangebiet. Wer Acht gibt, kann die Wände, den Boden unter den Füßen zittern spüren. Darum ist auf Schäden am Gebäude ein Auge zu halten. Das sollte jeder wissen, der meint, man lernt in diesem Fach nur Namen und Bezeichnungen, Stadt, Land, Fluss. 2 Tage hatte Schramm zum Grundkurs Erdkunde gesagt und mit Daumen und Zeigefinger die kurze Spanne verbildlicht. 2-mal schlafen, länger hat es nicht gedauert, ehe das Becken zwischen Europa und Afrika, wir kennen es heute als Mittelmeer, beflutet war. Man muss es sich vorstellen. Weniger, sagte Schramm, als ein Wimpernschlag. Ohne Scheu vor dem schiefen Vergleich sah er auf, zu dem Platz in der letzten Reihe in Waldschmidts dösend aufgestütztes Gesicht. Ein Zucken fuhr er fort im Verhältnis zu den Erdzeitaltern, ein Atemholen nur, in dem vorhandenes Leben, ein ganzes fertig eingerichtetes Lebenssystem, Säuger, Wüsten, Pflanzen von den einströmenden Wassermassen hinweggeschwemmt wurde.